Ich habe zuerst die Schuld bei mir gesucht. Also ich habe mich gefragt, hätte ich ihn nicht massieren sollen, hätte ich nicht zu ihm heim sollen. Wiederum, warum? Also das dürfen wir doch mit Freunden machen.
Das ist der Fall.
Echte Schweizer Rechtsstreit
und Rat für Betroffene.
Ein Podcast vom Beobachter. Heute am Mikrofon Jasmin Helbling. Saskia Leber ist nur knapp einer Vergewaltigung durch einen vermeintlichen Freundin gegangen. Nachher hat er sie systematisch manipuliert und gestalkt. Trotzdem hat sie dafür müssen kämpfen, als Opfer ernst genommen zu werden. Heute bricht sie schweigen und will anderen Betroffenen helfen. Für ihr Engagement ist sie in diesem Jahr für den Prix Courage vom Beobachter nominiert. Mein Name ist Jasmin Helbling und mit mir im Studio sind Saskia Leber und der Journalist Daniel Benz, der ihre Geschichte aufgeschrieben hat. Saskia, du hast Schlimmes erlebt und dich dazu entschieden, offen darüber zu reden. Wie schwer oder leicht fällt dir das?
Am Anfang ist es mir sehr schwer gefallen. Man macht sich angreifbar, man hat Angst, dass es Menschen gibt, die das nicht so sehen, was man eigentlich will überbringen. Aber mittlerweile habe ich so viele positive Rückmeldungen bekommen, dass es mir mittlerweile recht einfach fällt, über alles zu reden.
Und einige, die jetzt zuhören, ist der Einstieg vielleicht bekannt vorgekommen. Wir haben in dem Podcast schon mal über den Fall berichtet. Damals haben wir dich aber noch anonymisiert und Isabel Koch genannt. Wieso hast du dich dazu entschieden, jetzt mit deinem richtigen Namen hinzustehen?
Eben genau aus dem Grund mit den positiven Rückmeldungen. Also ich habe wirklich nichts Negatives gehört, von allen Seiten nur Positives mitbekommen. Und darum habe ich dann gefunden, hey, dann stand ich mit meinem richtigen Namen da und mache mich halt auch noch persönlicher. Und für das natürlich auch, dass die Menschen sich vielleicht noch mehr getrauen, auf mich zukommen.
Deine Stimme haben wir schon gehört im ersten Podcast. Wer die Folge reinhören will, findet sie am 27. März unter dem Titel «Gewaltopfer wird bedroht und nicht ernst genommen». Aber natürlich reden wir auch heute noch mal darüber, was passiert ist. Den Täter nennen wir weiterhin Cedric Meyer. Das ist nicht sein richtiger Name. Und wir haben es vorher gehört, er war kein Fremder gewesen, sondern ein enger Freund von dir. Magst du uns erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt?
Ich war an einem Fest und meine Kollegin ist dazugekommen und er hat im Freundeskreis von meiner Kollegin gehört. Wir haben dann da oben miteinander verbracht und ein paar Tage später hat er mir ein WhatsApp geschrieben, weil er die Nummer von meiner Kollegin bekommen hat. Wir haben dann ein bisschen geschrieben und per Zufall sind wir darauf gekommen, dass er einen Tierpark hat. Und das ist der Tierpark, wo ich mit meinen Kindern jeden Donnerstag oben angegangen, die Tiere füttern. Und das war einfach so ein Zufall gewesen. Und er hat uns dann auch gerade eingeladen. Und so ist dann eigentlich der Kontakt ins Rollen gekommen.
Dann ist er auch fast ein Freund von der Familie geworden, oder?
Ja, absolut. Er ist bei uns rein und raus. Wir sind eben bei ihm beim Tierpark permanent gesehen. Also ja, er ist wirklich ganz, ganz enger Freund geworden.
Das haben wir im ersten Podcast auch beschrieben. Irgendwann ist sie dann gekippt, die Stimmung. Was ist da passiert?
Wir sind am Morgen bei seinen Tieren gewesen. Wir haben Heu aufeinander geschaufelt und sind dann nachher unseren Spaziergang gemacht, haben einen Kaffee bei ihm daheim trinken und er hat dann immer gejammert, dass er so Verspannungen hat. Und ich bin gelernte Masseurin, ich habe gefunden, ich kann ihm etwas Gutes tun. Er ist auf einem Stuhl gesessen, wir sind beide angezogen gewesen, er war einfach oben unten gewesen und ich habe ihm ganz eine normale Nacken-Schultermassage gegeben und ich habe das bis heute nicht nachvollziehen, dass er das aus dem Nichts hat er mich gepackt und retour aufs Bett geht. Und ist sofort auf mich gelegen. Er ist viel, viel grösser und schwerer gewesen als ich. Und er hat mich umschlungen wie eine Schlange. Also ich konnte nichts mehr machen.
Was ist mit dir passiert in dem Moment? Ist das eine Schockstarre gewesen?
Im ersten Moment habe ich mich noch probiert zu wehren, ich habe mich probiert rauszubinden, aber ich habe gemerkt, je mehr dass ich mich wehre, desto mehr hebt er mich. Ich habe dann angefangen ins Betten, dass er mich loslässt, ich musste auch brüllen und er hat immer nur gesagt, komm nur noch ein bisschen, nur noch ein bisschen, es tut ihm so gut und nur schnell und so. Und also er hat überhaupt nicht gemacht, um mich loszulassen.
Und wie bist du rausgekommen aus dieser Situation wieder?
Plötzlich hat er dann für sich gefunden, jetzt längt es und hat mich losgelassen. Und hat dann so da, als wäre nichts passiert und ist völlig perplex gewesen, dass ich so aufgelöst gewesen bin. Also er hat das überhaupt nicht können nachvollziehen.
Wahnsinn, das will man sich gar nicht vorstellen. Falls Ihnen, die zuhören, einmal etwas Ähnliches passiert ist oder eine Person aus Ihrem Umfeld sexualisierte Gewalt erlebt hat, lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Dort haben wir Anlaufstellen aufgelistet. Ich frage mich natürlich sofort, ob eine Freundschaft so etwas überleben kann. Also wie ist es nachher weitergegangen?
Also ich war sehr irritiert gewesen. Ich habe mich lange gefragt, ob was jetzt hier passiert ist und ob das okay war oder ja, ob ich etwas falsch gesehen.
Das ist der Reflex, oder? Dass man sich selber auch gerade hinterfragt.
Absolut, ja. Also ich habe zuerst Schuld bei mir gesucht. Also ich habe mich gefragt, hätte ich ihn nicht sollen massieren, hätte ich nicht so im Heim sollen. Und dann habe ich wieder gedacht, ja, aber wiederum, warum? Also das dürfen wir doch mit Freunden machen. Und ja, es war wirklich ganz eine komische Zeit gewesen. Und er hat natürlich dann auch angefangen, über seinen Sohn, über seinen verstorbenen Sohn zu reden. Dass er den so vermisst und dass er unter dem so leidet und die Nähe vermisst hat. Und dann habe ich halt auch wieder so ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich dachte, ich kann das nicht nachvollziehen, wie das ist, wenn man ein Kind verliert. Ich bin froh, habe ich meine 4 gesunden Mädchen. Und das ist für mich dann logisch gewesen. Ich habe ihm müssen in dem Moment einfach die Nähe geben.
Du hast ein Mitleid mit ihm gehabt, oder? Ein Stück weit.
Mega, ja. Also ja, das hat mich fast kaputt gemacht. Der Gedanke, dass er so traurig ist wegen seinem verstorbenen Sohn, dass er zu so einem Mittel muss zurückgreifen muss, um Nähe zu kriegen.
Du hast ihm also nochmal eine zweite Chance gegeben und trotzdem hat sich der Vorfall wiederholt.
Ich würde sagen, ich bin schon auf Abstand ein bisschen gegangen. Also es ist sicher nicht mehr so eng gewesen, wie am Anfang. Ich bin aber arbeitssuchend gewesen und er hat dann plötzlich einmal gefunden, er habe eine Stelle für mich frei. Und hat mich eingeladen zu sich heim mit einem vom Büro, wo Personal dort einstellen. Und hat mir angeboten, dass wir mal über den Job reden können, ob das für mich überhaupt passen würde. Und ich war verzweifelt gewesen. Ich habe unbedingt einen Job gebraucht und habe dann gefunden, ja, also lass mir das gerne mal an. Ich bin dann zu ihm heimgegangen und er hat dann gerade gesagt, oh, jetzt hat gerade vor 5 Minuten der Mann geschrieben, dass er nicht kommen kann. Und ja, jetzt sind wir halt allein, machen wir uns halt einen schönen Abend.
Und einen schönen Abend ist es nicht geworden?
Nein, einen schönen Abend ist es nicht geworden. Er hat dann, ich habe dann gesagt, dass ich dann wieder heimgegangen, weil ja, ich habe jetzt meinem Mann nicht gesagt, dass ich jetzt hier mit ihm alleine bin und so. Und dann hat er gesagt, ja komm, wir trinken doch einfach schnell noch ein Glas Wein und dann kannst du wieder gehen. Und dann habe ich dann gefunden, ja, ich möchte jetzt auch nicht schon wieder blöd tun oder kompliziert tun, weil letztes Mal hat er ja gefunden, ich übertreibe immer so. Und ja, darum bin ich dann geblieben.
Was ist passiert?
Wir haben über alles Mögliche noch ein bisschen geredet, über Musik. Wir haben über Spotify haben wir, unsere Musiklisten angeschaut, haben ein Glas Wein getrunken. Er ist dann irgendwann auf die Toilette gegangen und ist wieder zurückgekommen und ich musste dann auf die Toilette müssen. Und habe dann gesehen, dass das Lavabo nicht nass war und kommt von der Toilette zurück und sagt zu ihm, also, du bist ein Grusel, du hast einfach deine Hände nicht waschen nach dem Bisschen. Und er hat dann gesagt, dass er irgendein Medikament hat müssen nehmen. Und ab dem Moment ist er ganz anders, ganz komisch geworden. Er war immer ganz ruhiger, sehr in sich gekehrt. Und dann plötzlich ist er aber so aufgedrüllt. Er hat mit den Händen so, wenn er geredet hat, mit den Händen umbewegt. Er ist laut gewesen, er hat rausgelachen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob alles gut ist, warum das er so komisch ist, aber vielleicht etwas eingenommen
hat. Ja, wäre jetzt auch mein erster Gedanke gewesen, Drogen, oder?
Ja. Ja, und das hat ihn dann so hässig gemacht und es ist wieder in einer Sekunde ist das gekippt, also der hat einen Gesichtsausdruck bekommen, wo ich gerade gewusst habe, jetzt sind wir eigentlich wieder gleich wie beim ersten Mal. Der hat mich gepackt am Handgelenk und hat mich gerade mitgezogen und hat gesagt, komm, er beweist mir, dass er keine Substanzen irgendwo versteckt hat oder so. Er hat mich ins Badezimmer geschleift, hat dort alle Schränke aufgemacht, um es zu zeigen. Und Das Badezimmer war gerade angrenzend ans Schlafzimmer gewesen, und dann hat er mich auch ins Schlafzimmer gezogen, um dort noch zu zeigen, dass er nichts hat. Aber bei dem ist es dann nicht geblieben. Er hat mich wieder einfach aufs Bett retour geschupft. Ich bin dann zuerst gesessen und bin dann noch aufgestanden und habe noch so gelacht und habe es lustig gemacht und sagen, hey, komm, es ist jetzt gut, oder? Aber er hat mich dann gerade nochmal geschupft und ist dann auch gerade direkt wieder auf mich draufgelegen. Er hat, das ist alles wieder so schnell gegangen. Man kommt in dem Moment gar nicht raus, wie das alles so schnell kann funktionieren. Er hat mir mein Top und mein BH aufgeschoben, hat sich selber das T-Shirt abgezogen und hat meine Hände gehabt und hat probiert in dieser Zeit seine Hose abzuziehen. Und das hat dann einfach nicht funktioniert, weil er hat mich loslassen. Und dann habe ich wieder die Möglichkeit gehabt, mich zu wehren. Das hat ihm nicht gepasst, dann hat er wieder gehabt und hat natürlich dann durch das seine Hose nicht können abziehen. Aber ja, er hat dann mich geschmutzt und angelenkt. Und auch da habe ich wieder geschrauen, Nein gesagt, gestrampelt. Er hat sich dann wieder so auf meine Beine gelegt, dass ich mich nicht mehr wieder können bewegen konnte. Und ich habe irgendwann dann zu ihm gesagt, dass er ein Schlappschwanz ist. Und das hat ihn natürlich voll hässig gemacht. Er hat ihnen gesagt, dass er jetzt mir wird zeigen, was ein richtiger Mann mit einer Frau macht und dass ich da nie mehr rauskomme, dass die Türen abgeschlossen sind. Und dass ich ihm würde hören. Und dann habe ich ihm gesagt, nein, ich möchte, dass er mich loslässt. Ich habe geschrauen und dann hat er noch gesagt, dass er seine frisch geschliffenen Messer wird holen, wenn ich jetzt nicht ruhig bin. Und irgendwann bin ich dann wieder einfach ruhig gewesen, weil ich gemerkt habe, es bringt nichts. Und dann ist mir noch die Idee gekommen, dass ich ihm sagen könnte, ich zeige ihn an. Und dann habe ich es nochmal gesagt. Und beim zweiten Mal ist wieder das Gleiche passiert. Also er ist von mir ab und hat gesagt, was, wieso willst du mich anzeigen? Ich habe doch gar nichts gemacht, es ist doch gar nichts passiert.
Also ich finde schon, nur wenn man dir zulässt, da kommen so viel Gefühl auf, Wut und ein Unverständnis und also es muss eine wahnsinnige Panik gewesen sein, die du gehabt hast. Auch das mal wieder die Frage, wie kommt man denn aus dieser Situation raus? Also er hat von dir abgelassen und dann?
Hat eben das wieder so beschwichtigen, dass es ja gar nicht passiert ist, dass alles gut ist. Und dann plötzlich hat er angefangen, sich so an sein Herz zu lenken und hat gesagt, dass seine Herzbeutelentzündung, die er hat, dass sein Herz jetzt wird blöd machen. Mhm. Und er hat so angefangen hyperventilieren, er hat geschwitzt wie verrückt und er ist ganz, ganz bleich geworden. Und dann bin ich aber aufgestanden, ich habe mich angezogen, ich bin in die Stube gegangen. Ich habe dann, im ersten Moment habe ich gedacht, ja, ist mir eigentlich jetzt egal. Ich wollte meine Sachen nehmen. Und dann ist er in die Stube gekommen und hat nochmal gesagt, ich kann nicht, ich stirb, mein Herz. Ich habe dann so aus Reflex schnell an sein Handgelenk gelenkt, um den Puls anzuschauen. Und da war für mich in Ordnung gewesen. Ein bisschen schnell, aber es ist nicht schlimm gewesen. Und dann habe ich einfach meine Sachen genommen, habe die Hälfte noch dort vergessen und bin gegangen.
Das ist ja fast ein bisschen manipulativ, oder? Dass er dann wieder das Opfer hat wollen sein und natürlich wieder dein Mitleid hat wollen und dass du ihn umsorgst.
Ja, vor allem war es ja verrückt, dass es ja die Herzbeutelentzündung ja gar nicht gegeben hat. Also die hat er mir ja auch von Anfang an erzählt, dass er das hat. Und auch da hatte ich immer so Mitleid mit ihm gehabt, weil er dann immer wieder so gesagt hat, oh, ich kann nicht so schnell laufen, weil er das Herz und so. Und auch dort, zuerst hatte ich natürlich Angst gehabt, ja, dass der gerade, dass er jetzt stirbt.
Und das hat sich herausgestellt, dass das eine Lüge ist? Irgendwann.
Ja, okay. Ja, es hat nicht gestimmt gehabt.
Und mit der Freundschaft ist es dann vorbei gewesen, nehme ich an?
Also die Freundschaft ist natürlich dann vorbei gewesen. Auf dem Heimweg habe ich dann aber noch geschwind am Krankenwagen angerufen, weil ich Angst hatte, dass er wirklich jetzt irgendwie einen Herzinfarkt hat. Die haben mir aber gesagt, dass ich nichts machen kann, weil er wahrscheinlich keine Hilfe würde wollen annehmen. Ich bin dann heimgegangen. Vom Heimweg hat er mir ja dann noch Geld getwintet mit dem 1500 Franken mit dem Text, dass es ihm leid tut.
Ui.
Das habe ich natürlich sofort zurückgetwintet.
Ist ja seltsam, wie Schweigegeld, oder?
Also ja, ich bin im ersten Moment nicht rausgekommen, was jetzt das soll. Ich bin dann ja, sofort heim, habe dann meinem Mann gesagt, dass ich mit ihm möchte einen Spaziergang machen möchte. Und wir sind dann im Quartier ein bisschen rumgelaufen und dann habe ich ihm das erzählt, was passiert ist. Und er war so hässig, er hat gesagt, oh, jetzt ging jetzt gerade zu ihm heim und haut meins. Und dann habe ich gesagt, nein, also das bringt dir jetzt auch nichts. Und dann, die haben sich ja auch kennt, hat er ihm angerufen gehabt und hat ihn gefragt, was hast du mit meiner Frau gemacht, was soll das? Und der hat dann dreimal hintereinander gesagt, ich habe sie gepackt. Und dann hat er auf so ganz komische Röcheln, Stöhnen und es hat geknallt und dann haben wir nichts mehr gehört. Und ich habe dann gedacht, jetzt hat er einen Herzinfarkt, das ist jetzt von seiner Herzbeutelentzündung, also das ist es jetzt. Ich habe dann nochmal am Krankenwagen angerufen, die haben dann wieder gesagt, sie können nichts machen. Und dann habe ich mich so wieder verantwortlich gefühlt für ihn, dass ich mit meinem Mann zusammen zu ihm heim bin und vor Ort nochmal am Krankenwagen angerufen habe. Die haben dann endlich ihn probiert zu erreichen, haben dann gemerkt, er geht nicht ans Telefon. Und dann ist dann Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr gekommen. Und die haben dann Türen aufgemacht und dann hat er sich versucht, das erste Mal das Leben zu nehmen.
Wie war das für dich gewesen? Er war ja gleich auch ein Freund gewesen mal, oder? Das sind wahrscheinlich recht gegensätzliche Gefühle, die dann aufgekommen sind.
Ich bin wahnsinnig schockiert gewesen. Ich habe zuerst natürlich wieder die komplette Schuld auf mich genommen. Mhm. Ich habe gedacht, jetzt bin ich die Schuld, dass er tot ist. Also er hat es natürlich dort überlebt gehabt. Seine Tante ist dann dazugekommen, wo wir mit dem Krankenwagen mit allen dort gestanden sind. Und von ihr habe ich ja dann die ersten Informationen über ihn bekommen. Dass zum Beispiel eben sein Sohn gar nicht tot ist und dass ich nicht die Erste bin. Und sie war auch die, die mir im ersten Moment gesagt hat, geh ihn bitte morgen sofort anzeigen. Und das habe ich am nächsten Tag dann sofort gemacht.
Du hast nachgezeigt, wegen sexueller Nötigung, versuchter Vergewaltigung und Drohung. Aber der Cedric Meyer, der hat das nicht akzeptieren und er ist ja dann gleich wieder in deinem Leben auftaucht, ist plötzlich überall gewesen, hat dich und auch deine Kinder gestalkt, euch bedrängt. Über all das haben wir im ersten Podcast ausführlich geredet. Was war für dich in dieser Zeit am schwierigsten gewesen?
Das Schwierigste war so die Hilflosigkeit gewesen, oder eine Ohnmacht, kann man fast sagen. Weil man hat irgendwo nie eine Hilfe erfahren. Also ich bin wie auf mich alleine gestellt gewesen und wir haben einfach unser ganzes Leben müssen umkrempeln. Ich musste schauen, dass meine Kinder immer abgeholt werden, dass sie nicht mehr allein sind. Ich konnte auch nicht mehr durch die Strasse laufen, wie ich früher gelaufen bin, sondern ich habe immer nach links und rechts geschaut, ob er wieder irgendwo ist, weil er ist einfach überall gewesen, wo wir gewesen sind.
Und dass du dich so allein gefühlt hast, das hat auch mit den Behörden zu tun. Auf das kommen wir nachher gerade nochmal zurück. Ich würde zuerst gerne einen Schritt führen gehen, vorspulen. Irgendwann hat das aufgehört. Was ist passiert?
Irgendwann hat es aufgehört. Also irgendwann habe ich einfach nichts mehr von ihm gehört. Und hat das natürlich so im ersten Moment sehr genossen, die Ruhe. Sie hat mir zwar Angst gemacht, aber es ist dann wieder so ein normales Leben zurückgekommen. Und es sind etwa 2 Wochen vergangen, da hatte ich eine Todesanzeige im Briefkasten, dass er verstorben sei. Eine
richtige, die hat nicht er irgendwie gefälscht?
Das war im ersten Moment auch meine Gedanken gewesen. Ich bin eigentlich überzeugt, dass das wieder irgendein Spiel von ihm ist. Aber ich habe dann gerade beim Betreuungsmanagement angerufen, die für uns beide zuständig sind, und die haben mir das bestätigt, dass er wirklich verstorben ist.
Ich will fast nicht fragen, aber hast du dich wieder schuldig gefühlt?
Ja, yeah, also zu 100%. Ich habe im ersten Moment, eigentlich bis heute geht ja das so, dass ich noch nicht so ganz verstand, was er mit mir gemacht hat, sondern im Vordergrund steht eigentlich für mich immer noch sein Selbstmord, sein Suizid, weil er hat mir das immer, immer geschrieben, dass wenn ich ihn würde anzeigen, wenn ich das alles durchziehe, dass er sich wird das Leben nehmen. Und das hat er gemacht und ja, für mich, das fühlt sich für mich an, als wäre ich seine Mörderin.
Das ist ein Podcast vom Beobachter. Wir machen fairen Journalismus. Wir schauen dort an, wo andere wegschauen, und arbeiten für eine gerechtere Schweiz. Schauen Sie mal rein, am besten mit der App. beobachter.ch/app. Ich möchte jetzt auf ein anderes Thema kommen, das wir bis jetzt angeschnitten, aber ein bisschen ausklammert haben, und zwar die Rolle der Behörden. Toni, Saskia hat Cedric Meyer nach dem zweiten Vorfall angezeigt. Was passiert in so einem Fall?
Das ist ein Standardverfahren. Nach einer Anzeige wird geprüft, ob genügend Anhaltspunkte vorliegen für eine Straftat. Je nach Schwere vom Delikt tut dann die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren einleiten. In dem werden Beweise gesichert und die Beteiligten werden befragt. Und das ist auch in dem Fall passiert. Cedric Meyer hat vor seinem Suizid eine Aussage gemacht und die haben später dann eine Rolle gespielt in der ganzen Geschichte. Der Fall hat parallel noch eine andere Dynamik angenommen, das haben wir vorher gehört, wegen dieser Bedrohungslage. Cedric Meyer hat das Aske an ihren Kindern angestellt. Dadurch ist eine weitere Instanz ins Spiel gekommen, das Bedrohungsmanagement vom Kanton Basel-Stadt. Das ist eine Fachstelle von der Kantonspolizei, die sollte Bedrohungssituationen einschätzen, zum Risiken vermindern. Oder? Sie haben so einen, ihres Motto ist Dialog statt Repression. Das heisst, nicht in jedem Fall der Bedroher wird aus dem Verkehr gezogen. Aber es müsste in jedem Fall heissen, die bedrohte Person, die sollte das Gefühl von Sicherheit bekommen. Und das ist ja da nicht wirklich passiert.
In Theorie klingt es eigentlich super, habe ich gerade sagen, aber in der Praxis hat es ein bisschen anders ausgesehen. Saskia, wie hast du das erlebt?
Am Anfang habe ich mich sehr sicher gefühlt, weil sie haben mir erklärt, was sie machen. Und das war für mich so eine Art von Sicherheit, die ich gekriegt habe. Es ist dann aber so weit gekommen, dass Cedric uns eben wirklich verfolgt hat. Also meine Kinder haben Training, Fußballtraining gehabt und er war auch dort gewesen und hat den Kindern zugeschaut. Und ich habe dann das gemeldet gehabt und das Betreuungsmanagement hat dann mit ihm Kontakt aufgenommen und hat nachher mit mir wieder Kontakt aufgenommen und hat dann so gefunden, ja, am Cedric ging es halt auch sehr schlecht und wir müssen ein bisschen Verständnis für die Situation haben, weil Fußball wäre, das hätte er gern, das würde er gern schauen und auch gern machen. Ich muss ein bisschen Verständnis haben für die Situation.
Und tolerieren, dass er überall einfach auftaucht.
Genau, und dort habe ich mich dann natürlich gerade wieder schlecht gefühlt. Ich habe dann schon wieder gedacht, ich sehe scheinbar einfach die ganze Welt irgendwie ganz anders, komisch als alle anderen. Und ich habe dann probiert, das Verständnis aufzubringen. Es ist dann aber so weit gegangen, dass sogar meine Nachbarn dann schon mir gemeldet haben, dass er permanent bei uns in der Strasse umeinander läuft. Er ist sogar einmal vor der Tagesstruktur bei meinen Kindern gesehen, ab dem Velo abgestiegen, und ist dort gestanden, wo sie ausgehauen haben. Und auch das habe ich sofort wieder am Betreuungsmanagement gemeldet gehabt. Und er hat mich dann so gefragt, ob er Kinder angesprochen hat. Dann habe ich gesagt, nein, er ist einfach dort gestanden. Und dann hat er wieder vom Betreuungsmanagement gemeint, dann soll ich doch das positiv werten, dass er unsere Kinder nicht angesprochen hat.
Flippt man nicht aus, wenn man so etwas hört?
Das ist dort für mich dann der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, nein, also mit denen arbeite ich nicht mehr zusammen. Dann mache ich das irgendwie allein. Dann eben tue ich mich organisieren. Ich schaue, dass meine Kinder nicht mehr allein sind. Wir schränken uns einfach auf unser Zuhause ein. Und ich schütze mich selber. Oder ich schütze uns selber.
Also dir hat das eigentlich wenig gebracht. Du hast dich nicht ernst genommen. Gefühlt, Dani, hast du die Kantonspolizei mit dem konfrontiert, mit diesen Vorwürfen?
Ja, das habe ich. Als wir den ersten Artikel geschrieben haben, habe ich die Medienstelle dann angefragt und die haben aber keine Auskunft gegeben zu dem Verfahren aus Gründen vom Persönlichkeitsschutz. Aber sie haben mir eine allgemeine Beschreibung geliefert, wie sie in so einem Fall vorgehen. Und aus dem ist hervorgegangen, dass eigentlich standardmäßig dazugehört, in so einem Fall, dass man Informationen sammelt über früherige Delikte, über Gewaltvorbelastungen, psychische Auffälligkeiten von der Person, die als Gefährder eingestuft ist. Und aus dem Grund hat man heute nicht davon ausgehen, dass sie sehr genau gewusst hat, dass sie um Cedric Meyer seine Vorgeschichte kennt haben und um sein Gewaltpotenzial gewusst haben.
Wir haben jetzt gerade vor dem Podcast nochmal über das Betreuungsmanagement geredet und Saskia hat uns erzählt, dass sich nochmal etwas tun hat. Ihr habt euch gestern nochmal getroffen. Wieso? Was ist passiert?
Ich habe ja dann gefunden, dass das so nicht sein kann. Ich werde leider Gottes nicht die letzte Frau sein, die so etwas erlebt. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich auf keinen Fall möchte einfach Ruhe geben. Ich möchte alles, was in meiner Macht steht, machen, damit sich irgendetwas ändert, damit eine nächste Frau nicht genauso durch die Hölle muss wie mir. Und ich habe mich dann an die Ombudsstelle Basel-Stadt gewendet und habe dieser Frau alles erzählt. Und sie hat dann den Fall angenommen und hat dann ihre Abklärungen gemacht und hat dann irgendwann gefunden gehabt, dass ein runder Tisch mit dem Betreuungsmanagement eine gute Sache war. Ich habe dem zugestimmt und wir haben uns dann eben gestern getroffen gehabt und es war ein ganz positives Gespräch gewesen. Also ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht gewesen. Sie haben Fehler eingestanden, sie haben gesagt, wo es noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Sie haben sich ganz herzlich auch bei mir entschuldigt, dass ich mich so allein gefühlt habe. Und also ich bin wirklich sehr positiv überrascht gewesen.
Was ich mich vorher auch noch gefragt habe, hat man als Opfer, wenn so etwas passiert, ist nicht auch ein Anrecht auf Genugtuung, Dani?
Ein Anrecht ist ein bisschen viel gesagt, aber das Opferhilfegesetz sieht das vor als Möglichkeit, eine Genugtuung überzukommen. Da geht es eigentlich um eine finanzielle Entschädigung von einem Schaden, den man durch eine Straftat erlitten hat. Für das muss dann die Straftat aber natürlich festgestellt werden, oder? Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo es Saskia ganz stark darum geht, dass das anerkannt wird. Hey, ich bin ein Opfer von einer Straftat gewesen und das will ich auch schwarz auf weiß sehen. Und da geht es gar nicht um den Geldbetrag, sondern ich glaube, es geht um die Anerkennung. Und ich glaube, wir haben darüber geredet, dass du auch aus dem Grund das Verfahren jetzt angestoßen hast bei der entsprechenden Amtsstelle. Und das ist dann aber richtig schief rausgekommen, da hat es einfach SEC am Schluss geheißen, ihre Opfereigenschaft wird verneint. Das ist so ein Amtsdeutsch.
Was heisst das?
Sie haben aufgrund ihrer Schilderung, ich will nochmal zitieren, sind die sexuellen Übergriffe nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erwiesen. Also, sie haben angezweifelt, dass das tatsächlich so passiert gewesen sind. Und an dem Punkt kommen die Aussagen von Cedric Meyer, die er vorher gemacht hat, kommen ins Spiel. Er hat einfach alles abgestritten. Er hat gesagt, das stimme nicht. Und weil er dann nachher Suizid begangen hat, hat man ihn nicht mehr konfrontieren damit. Das heisst einfach, dem hat man geglaubt.
Ja, eigentlich klingt es ja so ein bisschen so, als wäre es Aussage gegen Aussage gewesen. Und dann müssen sie das ja gleich irgendwie beurteilen können. Also, wieso haben sie sich dann gegen Saskia gestellt?
Sie haben, also Saskia und der Cedric, die haben einen sehr intensiven Austausch gehabt mit Nachrichten, mehrere tausend Nachrichten sind daher, das ist allgemeines Zeug und so weiter, aber es sind zum Teil auch intime Themen gewesen, ganz persönliche Sachen, und das haben sie einfach genommen und gesagt, hey, wer so miteinander umgeht, dann haben sie sich, also Saskia Leber, hat sich zu wenig abgrenzt von dem späteren Täter.
Wie war das für dich gewesen, Saskia, so etwas zu hören?
Es hat mich sehr schockiert, weil es hat für mich so getönt, als wäre das, als hätte ich ihm eine Einladung gegeben. Also als würdet ihr das so verstehen, als wäre das eine Einladung gewesen, dass er so etwas Grenzüberschreitendes darf machen. Und das finde ich jetzt, ich finde es komisch, weil sie ja, also sie ist eine Frau. Und so etwas von einer Frau erstens zu hören, auch wenn sie natürlich etwas vertreten muss. Aber ich habe es sehr beleidigend gefunden.
Was ich auch noch besonders störend finde, man hat ja dann herausgefunden, oder du hast herausgefunden, dass der Cedric Meyer wirklich ein notorischer Lügner ist. Also, ich habe mit seiner Schwester geredet, er hat gesagt, er hat sein ganzes Leben hat gelogen, er hat ihr ja Sachen vorgelogen vom Sohn, wo gestorben ist, stimmt nicht, von seiner Herzerkrankung stimmt nicht, also das ist ja seine Masche gewesen. Und ihm glaubt man einfach das, wenn er sagt, nein, ich bin es nicht gewesen, glaubt man. Und auf der anderen Seite hat man jede Aussage, jedes isolierte Chatnachricht von der Saskia hat man auf Goldwaage gelegt und sagt, oh, da sehen wir aber einen Widerspruch und so. Und man hat ja dann eben die Widersprüche, die angeblich auch gar nicht mehr können, überprüfen. Also, am Täter hat man geglaubt, einfach so, und am Opfer glaubt man nicht.
Und obwohl es in der Vergangenheit schon Vorfälle gegeben hat, das muss man ja auch noch dazu sagen. Dani, für dich dürfte das bekannt tönen, habe ich mir gedacht, weil du hast auch schon über ähnliche Fälle geschrieben.
Ja, das ist ja so. Ich glaube, das kommt immer wieder vor, dass Opfer nicht ernst genommen werden, dass man irgendwo die Rechte und so vom Täter höher gewichtet als nicht vom Opfer. Da hört man einfach schlicht zu viele Geschichten, die genau so tönen. Und das kann kein Zufall sein. Eben wir im Beobachter haben immer wieder solche Geschichten geschrieben. Da gibt's vor allem den Fall vom Gewaltopfer Nicole Dill. Das habe ich vor Ewigkeiten, 18 Jahre ist das her, habe ich das geschrieben. Sie ist vergewaltigt worden, weil Polizei und andere Instanzen haben sie nicht gewarnt vor der Gefährlichkeit vom Täter. Und sie hat dann müssen 18 Jahre lang eben kämpfen auf juristischem Weg bis zum Menschengerichtshof in Straßburg, um eben genau die Anerkennung zu bekommen, nämlich, ja, hey, ich bin ein Opfer von einer Gewalttat und man hat nicht genug gemacht, um die Tat zu verhindern. Und das ist ein extrem steiniger Weg war und Saskia hat mal den ersten Schritt von diesem Kampf ja auch gemacht, weil du machst Rekurs gegen die Verfügung, dass man dir die Anerkennung nicht gibt.
Ich fasse es nochmal zusammen. Ein vermeintlicher Freund hat dich sexuell bedrängt, fast vergewaltigt und gestalkt, Saskia. Schließlich hat er sich das Leben genommen. Die Behörden haben trotz früherer Anzeigen kaum eingegriffen und auch Opferhilfe ist dir verweigert worden. Eine dramatische Erfahrung. Und jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, mit so einem Erlebnis umzugehen. Du hast dich entschieden, für andere Betroffene da zu sein, die Ähnliches erlebt haben. Wie muss man sich das vorstellen?
Ich tue einfach ganz offen über meine Geschichte erzählen. Ich tue auch offen im Facebook, Instagram, TikTok über meine Geschichte schreiben und habe wirklich jetzt schon ganz, ganz viele tolle Frauen kennengelernt, die Gleiches, Ähnliches, Schlimmeres durchgemacht haben und es gibt mir ein ganz gutes Gefühl, jetzt hier dürfen eine Hand geben, weil ich habe eine Hand gekriegt, auch von jemandem, der so etwas erlebt hat. Und das hat mir extrem geholfen, weil man hat natürlich Familie und Freunde um sich herum, aber die wissen nicht, wie man mit so etwas umgeht. Und jemand, der so etwas erlebt hat, an seiner Seite zu haben, ist unglaublich viel wert, weil man hat auch so viele komische Gedanken und Sorgen, die man sich macht, wo man eben jemandem, der es nicht erlebt hat, nicht einfach so sagen kann, weil man dann vielleicht gerade wieder komisch ist. Und jemand, der es erlebt hat, der versteht das. Und ich möchte einfach so eine Person sein. Ich möchte da sein. Ich möchte, dass die Frauen sich dürfen mir öffnen. Ich möchte sie dürfen können begleiten. Egal, ob es der Weg zu der Polizei ist oder eben einfach nur ein offenes Ohr, dass man sich nicht alleine fühlt. Weil das ist das allerschlimmste Gefühl für mich, so das alleine sein.
Mhm. Du bist da für andere, die Ähnliches erlebt haben. Ich finde das ein super wichtiger und auch schöner Schritt, dass gleich etwas Positives rausgekommen ist aus dem Schlimmen, was du erlebt hast. Und mit dem Schritt an die Öffentlichkeit, den du gemacht hast, ist ja dann der Dani ins Spiel gekommen. Ich muss gleich noch fragen, Dani, wie war denn so dein erster Eindruck gewesen von der Saskia, den ihr euch getroffen habt? Und vielleicht, was hat sich geändert in diesen paar Monaten?
Der Eindruck, der erste hat sich verfestigt. Wir haben uns 3-mal gesehen in Basel insgesamt und natürlich viel hin und her geschrieben und so, bis die Geschichte gestanden ist. Ja, es ist für mich eine Begegnung mit einem sehr sensiblen Mensch. Ich glaube, das merkt man jetzt auch an dem Gespräch. Es ist jemand, der sich Sachen wahnsinnig viel überlegt und sich selber auch immer hinterfragt. Also eben, nur schon immer die Frage, ja, bin ich jetzt schuld und so. Das ist dort schon bei dem Gespräch gewesen. Das habe ich immer, das ist sehr eindrücklich gewesen. Und gleichzeitig auch ein sehr offener Mensch. Also ich meine, du hast mir die ganze Geschichte frei raus erzählt und eben auch noch ein Stück weit in dein Innere schauen lassen. Und das ist ja nicht selbstverständlich, weil das ist ja eine sehr sensible und sehr persönliche Thematik. Und ja, gleichzeitig habe ich sie als jemand kennengelernt, der sehr klar und strukturiert ist. Du kannst gut erzählen und du kannst auch sehr gut schreiben. Also die Eingaben, die du gemacht hast, die sind super, oder? Und eben, wenn jemand Sachen auf sich hergibt und gut kann erzählen und gut kann schreiben. Das ist ein Geschenk für einen Journalist natürlich.
Und sie ist nicht nur offen, sondern auch mutig. Das ist, glaube ich, rausgekommen in diesem Gespräch. Darum ist sie auch für den Prix Courage nominiert in diesem Jahr. Herzlichen Glückwunsch noch zu dem. Kannst du jetzt kurz zusammenfassen, was der Prix Courage ist, Dani?
Also, der Prix Courage, der vergibt der Beobachter seit 1997, also nächstes Jahr haben wir Jubiläum. Ist ein Preis, wo inspirierende Menschen sollte auszeichnen, wo unerschrocken handelt, wo mutig, couragiert, zivil couragiert vorgehen, und vor allem auch solche, die ihr eigenes, das Wohl von den anderen, das haben wir jetzt ja gehört, über das, von, über das eigene stellen, das ist ein wichtiger Punkt. Es sind Menschen wie du und ich, also wir wollen nicht Leute, die sonst schon bekannt sind und sich als Helden fühlen, auszeichnen, sondern quasi die Helden und Heldinnen vom Alltag. Das ist, glaube ich, wichtig. Vielleicht noch das Vorgehen. Wir sammeln eigentlich das ganze Jahr durch Sachen, die uns auffallen, von Geschichten, von Menschen, die da grundsätzlich könnten in Frage kommen. Wir tun dann auch das Publikum oder also unsere Leserschaft fragen, hey, gebt uns Input, wer ist euch aufgefallen, wer könnte für den Preis in Frage kommen. Und so gibt's eine ziemlich umfangreiche Liste. Im Herbst gibt's das Publikumsvoting, dann, wenn alle Kandidaturen bekannt sind. Also man könnte machen wieder online und auf allen Kanälen dann mitbestimmen, wer von dieser Auswahl von 5-6 Leuten kommt jetzt unter die ersten 3. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, die 3 gehen dann an eine Jury und die sagen dann am Schluss, die hocken zusammen und reden über das und sagen, das ist unsere Gewinnerin oder unser Gewinner.
Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz und knapp zusammenfassen, was bei der Saskia Gründ für Nomination gewesen sind?
Also das ist, ich finde es einerseits mutig, ich habe es vorher schon angetönt, also als Einzelmaske anzustehen in so einer sensiblen Thematik. Ich glaube, da muss man ja auch mit negativen Reaktionen rechnen, du hast das auch angetönt. Also dem muss man sich zuerst aussetzen, um das mit dem Gang an die Öffentlichkeit, also mit dem muss man rechnen. Und darum finde ich es wirklich mutig. Und wichtig ist für uns ja immer, das Thema, das dahinter liegt, von einer Nomination, oder? Also, eine Person vertritt ja das Thema. Und das ist jetzt wirklich eins, wo, ich meine, von all diesen Vorfällen von häuslicher Gewalt, sexualisierter Gewalt in letzter Zeit in unserer Gesellschaft, gehört. Und ich glaube wirklich, das Thema verdient einen besseren und respektvolleren und aufmerksameren Umgang. Und, so eine Nomination schafft Sensibilisierung, das glaube ich, und in dem wichtigen Thema. Und darum sitzen wir jetzt da.
Das war sicher auch noch speziell für dich gewesen, Saskia. Du hast den Schritt an die Öffentlichkeit gewagt und plötzlich bist du für den Prix Courage nominiert. Wie war das, als du das erfahren hast?
Ich konnte mir zuerst schon unter dem gar nichts vorstellen. Ich habe zuerst gedacht, das ist jetzt einfach so ein nettes Goodie, das man gekriegt hat. Hat dann das einmal so ein bisschen gegoogelt und hat dann gesehen, wie riesig das ist, also was für eine wahnsinnige Anerkennung das ist. Und ja, ich bin mega baff gewesen, aber auch mega freudig.
Positiv baff, das ist ja. Gut. Wir haben jetzt viel über Mut geredet. Zum Abschluss würde ich dir gerne noch die Frage stellen, wo du dir mehr Mut wünschst.
Ich würde mir mehr Mut wünschen, indem ich mich nicht immer so schnell loslasse verunsichern.
Also für dich selber?
Für mich selber. Ich würde mir auch mehr Mut wünschen von allen Frauen, die so etwas erlebt haben. Auch wenn Mut als ganz etwas Schwieriges ist, würde ich mir aber da ganz viel Mut wünschen, dass sich die Frauen getrauen, offen zu reden, was ihnen passiert ist.
Und so auch zusammengefunden.
Zusammenfinden, nicht mehr allein sind, ja.
Ich hoffe es auch, dass das passiert. Dani, du wahrscheinlich auch. Danke vielmals euch beiden für das spannende Gespräch. Das war der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Jasmin Hildling. Die Produktion hat Carlo Lardi gemacht. In den Shownotes finden Sie Artikel und rechtliche Ratgeber zum richtigen Umgang in solchen Situationen. Schauen Sie doch mal rein. Bis bald.